Ja, ich freue mich selbst über dieses Thema, was ja Christian ausgesucht hat für diese Adventszeit. Heimat finden. In Deutschland lief mal, oder läuft noch, weiß ich nicht, so eine Auswanderer-Serie Goodbye Deutschland. Ich habe es nie gesehen, aber nur den Titel gelesen. Da gibt es also offensichtlich Leute, die ihre Heimat, ihre bisherige Heimat verlassen, um irgendwo hin auszuwandern. Und da hätte ich zwei Fragen dazu. Die erste ist, was führt zu so einer Entscheidung? Warum machen die Leute das? Da dürft ihr jetzt noch ein bisschen mitarbeiten hier. Warum würde jemand seine Heimat verlassen und irgendwo in ein fremdes Land gehen, wo er vielleicht noch nie gewesen ist? Abenteuerlust, bitte? Gut, also Sie gehen davon aus, ich denke, das kann man wohl immer annehmen, dass es dort besser ist, denn keiner wird freiwillig in ein Land gehen, wo es schlechter ist. Ja. Also, dass Sie in irgendeiner Form hier nicht ganz zufrieden sind.
Unzufriedenheit.
Genau, Unzufriedenheit, hier vielleicht schlechte Jobsituation, dort gibt es was Besseres, da gab es Zeiten, da haben Tausende ihre Heimat verlassen und sind irgendwo nach Alaska, um Gold zu graben. Und so weiter und so fort. Gut, zweite Frage, wie bereitet man sich darauf vor? Wenn man also vorhat, wir wollen hier weg in ein anderes Land, was macht man?
Man informiert sich.
Man informiert sich, völlig klar. Man wird nicht einfach auf gut Glück irgendwie auf der Landkarte mit dem Finger irgendwo hinzeigen und sagen, da gehen wir jetzt hin, sondern man braucht Information. Was noch? Okay, das, wenn man das hier schon anfangen kann, ist natürlich sehr gut. Manche machen es dann auch erst dort, ist richtig. Man muss sich eben für die Bedingungen erkundigen, kann man das überhaupt? Möchten ja viele irgendwo hin, aber es geht nicht so einfach. Man braucht ein Visum, man muss Genehmigung haben, dass man dort überhaupt hin darf. Irgendwann packt man dann, das ist richtig, wenn es also so weit ist, dass es wirklich losgeht. Aber in der Zeit davor noch, okay, dass man dort schon alles vorbereitet. Man braucht Tickets dazu. In den meisten Fällen will man ja irgendwo weit weg und nicht nur gleich in das Nachbarland. Sehr gut. Man hat hier offensichtlich einiges, was man nicht braucht, was man nicht mitnehmen wird. Das ist dann ein großes Unternehmen. In Amerika ist das ein bisschen leichter als bei uns. Dort gibt es Garage Sales, wo die Nachbarn alle kommen und das Klumpert, was man nicht mehr braucht, kauft, damit sie es dann später wieder verkaufen können. Wenn man Familie hat, wird man hoffentlich mit den Kindern oft darüber reden, was man vorhat, wo man hingeht. Gut, nur ein paar so Sachen. Thema Heimat finden. Das heißt aber, wenn wir sagen Heimat finden, dass wir noch keine Heimat haben. Denn das Thema heißt ja nicht eine neue Heimat finden, sondern nur Heimat finden. Nun, die Mennoniten haben hier eine lange Geschichte mit Heimat finden. Die Geschichte der Mennoniten fing ja an im 16. Jahrhundert in Friesland, als Menno Siemens, ein katholischer Priester, zum Glauben kam. Anfing die Bibel zu lesen, hat er vorher noch nie gemacht, und dann anfing das Evangelium zu predigen und Menschen kamen zum Glauben und wurden dann verfolgt. Und so sind sie aus Friesland weg, das ist jetzt die Kurzfassung, sind dann für einige Zeit in Preußen gewesen, dann mussten sie dort weg, dann ging es weiter in die Ukraine und weiter bis nach Sibirien, wo dann wieder starke Verfolgung kam und dann viele versucht haben, das Land zu verlassen und es auch einige geschafft haben. Einige davon sind nach Paraguay, eben Ernas Eltern, gut, die waren damals noch Teenager, aber 1930 sind sie damals in den Chaco gekommen, in die sogenannte grüne Hölle, haben dort wirklich eine völlig neue Heimat aufbauen müssen und der Chaco dort hat eine Facebook-Seite unter dem Titel Heimat für Heimatlose. Aber trotzdem sind nicht alle dort geblieben, denn manche sind weiter nach Kanada und ja auch in andere Länder. Die Mennoniten waren also in ihrer ganzen Geschichte sehr oft heimatlos. Es gibt die Geschichte, dass sie in Russland, wo sie sich gut niedergelassen haben, dann gesungen haben, dieses alte Lied, in unserem schwarzen Liederbuch war es noch, von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß. Das hat Gott dann erhört und sie mussten wieder weg von ihrer Erde, wieder irgendwo neu anfangen. Nun, wir als Familie, wir sind zwar auch Mennoniten, aber das war nicht der Grund, dass wir so oft unterwegs waren. Wir haben gestern mal beim Kaffee trinken und so hingesetzt und ein bisschen zusammengezählt, an wie vielen Stellen wir länger als einen Monat gewesen sind, also nicht auf Urlaub, nicht auf Besuch, sondern wo wir wirklich hin mussten, wie oft wir gewechselt haben. Wir sind auf über 50, seit wir verheiratet sind, gekommen. Das heißt, es ist für uns schwierig zu sagen, wo ist unsere Heimat. Nur weil wir gerade halt jetzt ein paar Jahre in Haag wohnen, ist das wirklich noch nicht unsere Heimat. Aber auch wenn jemand sein ganzes Leben in Wales oder Umgebung gewohnt hat, heißt das Thema heute Heimat finden. Und da zuerst einmal die Ausgangslage von der Bibel her. Hebräerbrief sagt, hier auf der Erde haben wir keine Heimat, egal wo wir wohnen. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind unterwegs. Wir sind Pilger. Das bin ich vor kurzem bei einem Seminar, bei einer Andacht auf Psalm 84 gestoßen. Dort heißt es, wie glücklich sind die Menschen, die bei dir ihre Stärke finden und denen Pilgerschaft am Herzen liegt, die von ihrem Herzen her keine Menschen sind, die sesshaft sind, sondern die dieses Pilgertum im Herzen haben. Wenn sie durchs Tränental wandern, machen sie es zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie vor Gott stehen. Wir sind unterwegs. Wir sind hier nicht zu Hause. Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet sagt, sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Und weil wir eben nicht hierher gehören, ist es eben nicht unsere Heimat. Deswegen sind wir Fremde. In dem großen Kapitel über die Glaubenshelden sagt der Hebräerbriefschreiber, all diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und Petrus schreibt natürlich seinen Brief überhaupt an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, zerstreut in den verschiedenen Provinzen, die er dann dort aufzählt. Und so kommt er auf dieses Thema immer wieder zurück, dass diese Christen, diese Erwählten Gottes, Fremde sind in dieser Welt. Deswegen ermahnt er sie dann und sagt, führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Oder dann noch im nächsten Kapitel, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Nun, Fremde, darüber wird immer wieder geredet, dass es Fremdenhass gibt, nicht nur bei uns, das gibt es eigentlich fast überall, dass Fremde unbeliebt sind, mindestens, dass sie meistens ein bisschen mit Vorsicht angeschaut werden, dass man dann nie so sicher ist, was man von ihnen erwarten kann und bis hin, dass sie gehasst werden. Und das sagt uns Johannes. Wundert euch also nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Weil wir nicht von dieser Welt sind, weil wir hier Fremde sind, hasst uns die Welt. Auch Jesus hat das schon darauf hingewiesen in seinen Abschiedsreden in Johannes 15. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Aber er sagt uns nicht nur, dass die Welt uns hasst, sondern er sagt uns auch, oder er macht uns dann auch Mut und sagt, in der Welt habt ihr zwar Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Christian hat zu dem Thema im Programmheft zwei Bibelstellen dazu geschrieben. Eine davon war Psalm 91, 1 und 2. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. So, auch wenn wir hier keine Heimat haben, wir sind trotzdem nicht schutzlos, sondern wir haben einen Gott, bei dem wir geborgen sind. Die Ausgangslage ist also, wir haben hier keine Heimat, wir sind gehasste Fremde, aber unter dem Schutz des Höchsten. Als seine Botschafter genießen wir diplomatische Immunität. Und dann als zweites die Aussicht. Wenn man auf der Autobahn nach Linz reinfährt, dann kommt da zuerst die Ausfahrt Franzosenhausweg und dann die nächste Ausfahrt. Wer kennt die? Sehr gut. Neue Heimat nach links, neue Welt nach rechts. Das heißt, man muss sich dort entscheiden, es sei denn, man fährt nach links weiter. Aber sonst muss man sich entscheiden, will man in die neue Heimat oder in die neue Welt? Das ist für sicher manche, die dann zum ersten Mal da fahren, ein bisschen verwirrend, weil ihnen vielleicht ihr, wo sie hinfahren wollen, gesagt hat, sie sollen in die neue Welt, und dann wissen sie nicht mehr, war das jetzt Heimat oder war das Welt? Da ist ein Unterschied zwischen den beiden. In dem Fall nicht nur, ob man links oder rechts fährt, sondern ich denke auch von der Bedeutung her. Es ist interessant, dass die Zeugen Jehovas immer von der neuen Welt reden. Ihre Bibelübersetzung heißt die neue Weltübersetzung. Sie wollen auf der neuen Erde sein. Ja, im Himmel, da werden die 144.000 sein, aber sie sind froh, dass sie nicht dazugehören. Denn es ist ja hier auf dieser Erde so schön, hat mir eine mal gesagt. Wir wollen nicht nur eine neue Welt, wir wollen eine neue Heimat. Denn es geht nicht so sehr um den Ort, sondern es geht um denjenigen, der dort ist, wie wir es erst in Liedern so schön gesungen haben. Es geht um Jesus und Jesus allein. Aber für uns ist diese Heimat ja eigentlich gar nicht neu, sondern, in Philipper 3,20 heißt es, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Schon jetzt ist das unsere Heimat. Unser Reisepass ist jetzt schon auf den Himmel ausgestellt. Da brauchen wir dann auch kein Visum mehr. Von dort her erwarten wir auch unseren Herrn, unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Und in Epheser 2,19 sagt er, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. In dieser Welt sind wir Fremde und Heimatlose, aber im Himmel nicht mehr, sondern wir gehören als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Deswegen, wenn jemand stirbt, sagen wir als Christen manchmal, er ist heimgegangen in seine Heimat. Und in Johannes 14 sagt Jesus den Jüngern, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dann werdet ihr auch ihr dort sein, wo ich bin. Eine faszinierende Stelle. Vor 2000 Jahren ungefähr ging Jesus zurück zu seinem Vater. Und er sagte, dort sind schon Wohnungen, die waren schon da. Musste nicht von null anfangen. Die Wohnungen waren schon da, aber er sagte, ich muss da noch was vorbereiten. Ich würde mal sagen, ich muss die noch einrichten, schön für euch. Und da ist er seit 2000 Jahren dabei. Denn er sagt, wenn er fertig ist, dann kommt er. Der Gott, der das ganze Weltall mit einem Wort erschaffen hat, bereitet seit 2000 Jahren unsere Wohnung vor. Unvorstellbar. Und unser ganzes Leben, sagt der Psalmist, leitet uns Gott nach seinem Plan, aber am Ende holt er uns in seine Herrlichkeit. Unvorstellbare, schöne Herrlichkeit. 1. Petrus, wie gesagt, der sehr viel an die Fremdlinge schreibt, sagt dann gleich am Anfang seines Briefes, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. In dem Lied, das wir erst gesungen haben, Lied Nummer 80 in der dritten Strophe, heißt es am Schluss: Und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdscher Reichtum tut. Diese alten Lieder sind ja voll von biblischen Wahrheiten und manchmal Bibelversen, die man oft ganz übersieht. Das hat der Liederschreiber hier vor Augen gehabt. Ein unzerstörbares Erbe, das eben nicht verzehrt wird, wie irdischer Reichtum es tut. Das ist unsere Heimat, die die Bibel beschreibt. Aber wir sind noch nie da gewesen und deswegen sollten wir, so wie es Auswanderer tun, uns informieren, Information einholen. Am besten ist Information ja immer, wenn man jemanden fragen kann, der schon dort gewesen ist. Das ist am verlässlichsten. Nun, es gibt jetzt einige Bücher auf dem Markt von Leuten, die angeblich dort gewesen sind. Auf die würde ich mich nicht so verlassen, weil man das ja nicht nachvollziehen kann, ob das wirklich so war oder nicht. Aber es gibt ja auch verlässliche Autoren, von denen wir wissen, dass sie dort gewesen sind. Paulus ist einer davon. Er sagt im 2. Korinther 12, ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Er redet hier noch in der dritten Person, aber nachher wird ganz deutlich, dass er von sich selber redet. Wenn er dann sagt, dass Gott ihm einen Pfahl ins Fleisch gegeben hat, seinen Engel Satans geschickt hat, damit er sich nicht überhebt über diese Einsicht, die er da gehabt hat, über dieses tolle Erlebnis. Er war im Himmel. Er hat einen Einblick gekriegt. Er hat gesehen, wie es wirklich ist. Und das Ergebnis, nun, er sagt zum Beispiel in Philippa 1, ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es wegen euch nötiger, am Leben zu bleiben. Ich musste mich bei der Vorbereitung fragen, warum möchte ich noch am Leben bleiben? Ist es wirklich nur wegen euch, damit ich jetzt noch predigen kann? Oder sind es nicht so viele andere Dinge, die man noch erleben möchte? Und tja, Weihnachten, meine Frau hat schon Weihnachtsgeschenke gekauft, möchte ich ja doch noch sehen, was das ist. Oder was immer es sonst ist. Oder ist es unterm Strich, dass ich eben nicht hin und her gerissen bin? Dass mir dieser Himmel nicht so unter den Nägeln brennt, dass ich dort so gerne hin möchte. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, naja, das neue Jerusalem, eigentlich mag ich Städte gar nicht. Ich lebe viel lieber auf dem Land. Und das neue Jerusalem ist ja eine Stadt. Nun, man muss dazu sagen, man muss mal aus unseren Städten alles wegdenken, was negativ ist. Der Verkehrsstau in der Früh, der Lärm, die Luftverschmutzung, die Kriminalität, der Betondschungel. Und dann große Parks und was immer man sonst noch alles möchte. Wir dürfen nicht, wenn wir an den Himmel denken, an irgendeine schmutzige Stadt auf dieser Welt denken, mit all ihren Problemen. Nein, wenn Jesus etwas vorbereitet für uns seit 2000 Jahren, dann ist es eben eindeutig, wie Paulus sagt, bei weitem das Beste. Ein anderer, der natürlich auch im Himmel war, ist Johannes, von dem es dann heißt, danach blickte ich auf, da sah ich im Himmel eine offene Tür. Und die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte, komm herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Und dann sehen wir natürlich einiges erst, was auf der Erde noch geschehen wird. Aber er sieht dann am Ende noch ganz gewaltige Dinge. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Wir haben das erst im Lied, das eingespielt worden ist, auf dem Text gesehen, dass aus allen Nationen werden Menschen dort sein. Wir werden seine Völker sein und Gott selbst wird unser Gott sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das, denke ich, drückt dieses Lied dann zum Ausdruck. Wir werden tanzen auf goldenen Straßen, der Menschensohn und die herrliche Braut. Es geht gar nicht in erster Linie um die Stadt, um den neuen Himmel und die neue Erde, sondern es geht in erster Linie um den Menschensohn und die Braut. Und die werden tanzen. Oder wie es dann weiter in dem Lied heißt, sein Angesicht werden wir sehen. Wenn das die Perspektive ist, das wirkt sich in unserem Leben aus. Kann mich noch verhältnismäßig gut erinnern, wie Anna und ich verlobt waren. Sie war in Kanada, ich war in Bremen. Und dann wurde das Hochzeitsdatum gesetzt. Und dafür bin ich dann rübergeflogen. Und wie die Tage vorher, ich fast an nichts mehr anderes denken konnte. Ich musste zwar in Bremen noch arbeiten, aber meine Gedanken waren immer schon in Kanada. Nicht so sehr wegen dem Land, obwohl das Land schön ist, sondern wegen der Braut. Und in diesem Fall sind wir die Braut und wir freuen uns auf den Bräutigam. Und so, wenn das unsere Perspektive ist, wenn das unsere Aussicht ist, dann hat das auch Auswirkungen. Das ist hier nicht einfach nur ein bisschen frommes Gefasel und auf den Himmel zu vertrösten, wie dann manche sagen, sondern diese Perspektive hat konkrete Auswirkungen. In Hebräer 11, Vers 16 sagt der Schreiber, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. Die erste Auswirkung hier ist, sie sehnten sich danach. Alles in ihnen richtete sich auf dieses Ziel aus. Sie wussten, hier sind wir nur vorübergehend, hier sind wir nur Pilger, hier sind wir Fremde. Und dort werden wir einmal zu Hause sein, bei unserem Vater. Und Paulus sagt in Kolosser 3, deshalb richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Wir denken viel zu wenig an den Himmel, weil wir wahrscheinlich manchmal ein viel zu schwaches Bild davon haben. Wir freuen uns viel zu wenig darauf und das hat Auswirkungen in unserem Leben. Ganz praktische Auswirkungen. Kolosser 1 sagt er, wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Das heißt, diese Hoffnung, diese Zukunft, dieser Blick in den Himmel hat Auswirkungen auf unseren Glauben hier. Wie lebendig unser Glaube ist, hängt davon ab, was für ein Bild wir vom Himmel haben. Wie unsere Liebe zueinander ist, hängt davon ab, wie wir unsere Zukunft sehen. Wir werden angespornt von dieser Hoffnung. Oder nochmal im Hebräerbrief sagt er, ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren. Als man euren Besitz wegnahm, habt ihr das voller Freude hingenommen. Denn ihr wusstet ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Nur das kann erklären, wie Christen Verfolgung überstehen, wie sie sich freuen können, wenn ihnen aller Besitz weggenommen wird. Weil sie wissen, irgendwann bin ich diesen Krempel sowieso los. Ich besitze etwas Besseres, was ich nie verlieren werde. Und deswegen sagt er weiter, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Immer wieder fordert uns die Bibel dazu auf. 2. Petrus haben wir gestern beim Frühstück bei der kurzen Andacht zufällig gelesen. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das sein für euch, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Ja, manche leben jetzt in der Erwartung auf das Ende der Welt nächste Woche, weil der Maya-Kalender dann zu Ende geht. Aber das ist nicht der große Tag. Den führt nicht Gott herauf, sondern Gott hat einen anderen großen Tag, wenn Jesus wiederkommt und wir ihn sehen werden. Und wenn wir das bedenken, dann ist das ein Ansporn, ein heiliges Leben zu führen. Nicht aus Angst vor dem Richter, sondern aus Liebe zu dem Bräutigam. Und ein paar Verse weiter, da sagt er, ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet. Deshalb ermahne ich euch, lebt so, dass ihr dem Herrn ohne Schuld und mit einem reinen Gewissen im Frieden gegenübertreten könnt. Johannes, nachdem er sagt, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, sagt dann, und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Unser Leben, unsere Heiligung hängt davon ab, ob wir in dieser Hoffnung leben. Und selbst, wie es Karl schon angedeutet hat, unser Kaufverhalten ändert sich. Jesus sagt, sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Wenn wir wissen, dass das alles vergehen wird, wie es Petrus sagt, wenn man daran denkt, wenn man im Einkaufszentrum steht, was ich da jetzt kaufe, wo ich denke, dass es mein Leben glücklich machen wird, es wird irgendwann auf der Müllhalde landen. Es hat keinen bleibenden Wert. Aber die Schätze im Himmel haben bleibenden Wert. Und der Nebeneffekt ist, das scheint ein Kreislauf zu sein. Je mehr Schätze man im Himmel sammelt, desto mehr wird unser Herz dort sein. Desto mehr werden wir, wie Paulus sagt, an das denken, was droben ist und nicht aus dem, was auf Erden ist. Und je mehr wir an das oben denken, desto mehr werden wir dort Schätze sammeln. Advent, wie schon gesagt, ist das nicht nur das erste Kommen, es ist auch das zweite Kommen. Und Paulus am Ende seines Lebens sagt, nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und wir würden denken, naja, der große Paulus, da haben wir ja keine Chance, da können wir nicht mithalten. Aber dann sagt er, nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Jeder von uns kann diesen Siegeskranz bekommen, wenn wir uns darauf freuen, wenn wir sehnlich darauf warten, wenn wir uns nach dieser neuen Heimat sehnen, die Jesus vorbereitet hat. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Und dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Dann sind wir keine Fremden mehr, keine Pilger. Dann sind wir daheim, dann haben wir die Heimat gefunden. Amen.